happens. Willkommen zurück zu Shift Happens mit Miriam
und Lea.
Und das ist unsere dritte Folge und wir waren total begeistert letzte Woche, wie viele von euch uns geschrieben haben und zurückgemeldet haben, wie sehr ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, mal unter die kalte Dusche morgens euch zu stellen oder sogar in die Kältesauna bei minus 80 Grad 3 Minuten zu verbringen.
Oder wie ihr auch mit dem Gedanken spielt, dass ihr weiterhin Angst davor habt und da nicht reingehen wollt, was auch okay ist.
Es gab auf jeden Fall sehr viel Diskussion zum Thema Kältebehandlung, Kryosauna et al. Und das war echt spannend mitzulesen. Also vielen Dank für all eure Reaktionen. Wir springen direkt in unser erstes Thema heute. Und mich würde erstmal interessieren, Miriam, wenn du das Wort Meme hörst, was kommt dir dann in den Kopf?
Mir kommt was in den Kopf, was schon ein bisschen länger zurückliegt und was eigentlich ein Bild ist, also ein visuelles Meme. Und das ist ein kleiner Hund, der in einem, das klingt jetzt ganz furchtbar, der in einem brennenden Raum quasi sitzt. Und das ist eine ganze Serie von Bildchen mit diesem Hund. Ich glaube, 6 sind das. Und dieser Hund sitzt auf dem ersten Bild noch sehr gemütlich an so einem Tischchen und er hat so eine Art Hut auf, so eine kleine Melone. Und da fangen aber schon die Flammen an, um ihn rum zu züngeln. Und dann gibt es eben das zweite Bild und dann lächelt der Hund und sagt, this is fine. Alles okay, übersetzt. Und das geht dann so weiter und die Flammen kommen näher und dann trinkt der Hund einen Schluck Kaffee und irgendwann brennt schon eines seiner Beine. Und er sagt immer noch, das ist okay, alles wird gut. Und im letzten Bild brennt der Raum und der Hund schmilzt. Und es wird eben nicht alles gut. Und das ist etwas, was mich oft schon beschäftigt hat. Das ist eine Comic-Serie von Casey Green. On Fire heißt die. Und ist schon viele, viele Jahre alt und ist zu einem Meme geworden, weil sie so ein bisschen dafür steht, dass wir versuchen, in schwierigen Situationen uns immer noch selbst zu überzeugen, dass alles okay sein wird. Das ist ja eine menschliche Eigenschaft, auch eine menschliche Fähigkeit, wird man wahrscheinlich sagen dürfen, die hilfreich ist, um durchzukommen. Aber manchmal ist es eben auch so, dass eben nicht alles gut ist. Und ich glaube, aus 2013 stammt diese Comicserie. Jetzt haben wir 2023 und ich glaube, man kann sie immer noch ganz gut gebrauchen als Meme.
Ja, ob der aktuellen Weltlage hört sich der This is fine Hund so ein bisschen an, wie sich viele, glaube ich, fühlen, wenn sie nur die täglichen Nachrichten lesen. Also das ist ein Bild, ein Meme, was wir viele zumindest sicherlich schon gesehen haben. Einige von euch da draußen denken vielleicht auch eher an musikalische Memes, wie zum Beispiel diese herrlichen Ohrwürmer.
Oh mein Gott, der Gangnam Style, der ist wirklich für mich ein positives und negatives Beispiel für Audio-Memes, weil der war ja irgendwann überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Man konnte ja wirklich nichts mehr tun, ohne diesem Ohrwurm zu begegnen. Und wenn man nachschaut, was da alles ver-Gangnam-styled worden ist, um so zu sagen, dann haben wir zum Beispiel auch eine ganze Reihe Videos, die den Merkel-Style propagiert haben, wo also so eine visuelle Imitation von Angela Merkel, die den Gangnam-Style tanzt, gezeigt wurde. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen.
Ja, und das sind alles Beispiele für Memes, visuelle, auditive Beispiele für Memes. Das ist im Prinzip ja ein Begriff, der vieles zusammenfasst. Das können Tanz-Challenges sein, das kann aber auch ein Lied sein. Wir haben das eben als zweites gehört, das Sea Shanty, was ein Riesen-Meme auf TikTok war.
Das mag ich übrigens sehr. Das höre ich mir immer auch zu Hause an.
Das ist wunderschön, weil im Prinzip das losgetreten wurde von einem jungen Mann, der eben dieses sehr schöne traditionelle Lied gesungen hat. Und dann kamen sämtliche Remixes, sämtliche Duettstimmen dazu. Und dieser Begriff Meme, das ist etwas, was wir seit vielen Jahren in der Internetkultur eigentlich nutzen. Und wir haben auch irgendwie ein vages Gefühl, wofür sie alle stehen. Aber was bei mir so einen gewissen Shift verursacht hat, war, als ich vor einiger Zeit herausgefunden habe, wo das eigentlich alles herkommt. Denn das ist ein Begriff, der gar nicht aus der Internetkultur stammt, sondern eigentlich aus der Evolutionsbiologie.
Und zwar von Richard Dawkins. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, in den 70er Jahren schon, das egoistische Gen, The Selfish Gene, war damals ein sehr umstrittenes Buch durchaus, weil Evolutionsbiologie ja immer oder immer wieder mit Religion kollidiert und das war auch bei seinem Buch damals so. Aber er hat eigentlich versucht, was rauszufinden oder eine Kopie zu finden, eine Analogie zu finden für das, was in der Evolution passiert, für Ideen und hat dann gesagt, die Prinzipien, die wir in der Evolution kennen, die könnten doch eigentlich auch für andere Dinge gelten. Ja, also wenn wir uns sexuell fortpflanzen, dann produzieren wir Kopien, auch veränderte Kopien, immer weiter im Zuge der Evolution. Das ist ja nicht nur in der physischen Fortpflanzung so, sondern das ist auch etwas, was mit Ideen passiert. Sie werden weitergegeben und in der Weitergabe eben zum Teil auch verändert, angepasst, neu aufgesetzt, aber das ist eigentlich ein ziemlich ähnlicher Prozess.
Ja, und er hat den Begriff geschaffen aus dem griechischen Wort Mimema, was Nachahmung bedeutet, und dann gemischt mit dem englischen Wort Gene. Mimema plus Gene ergab dann also Meme. Also die ursprünglichen Memes, die entstanden nicht im Internet, sondern die waren für Dawkins, wie Miriam, wie du es gerade beschrieben hast, die waren im Prinzip Kultureinheiten, so hat er es genannt. Also Ideen, die weitergegeben wurden, verbreitet wurden. Die können auch aussterben, aber sie können eben auch reproduziert werden und sich dann weiterentwickeln in ganz Neues. Sie können mutieren, sie können auch lange, lange über Zeit gleich bleiben. Eben wie kulturelle Einheiten. Das konnten Lieder sein, das konnten Rituale und Bräuche sein, aber eben für Dawkins erstmal noch in der analogen Welt. Und dann hat 1994 ein Autor namens Mike Godwin in dem Tech-Magazin Wired einen Artikel geschrieben, wo er einen besonderen Internettrend beobachtet hat. Und zwar sah er, dass in vielen Diskussionsforen die Menschen den Nazi-Vergleich viel zu oft und absolut grundlos gezogen haben. Sollte heißen, wenn irgendwo etwas Nerviges oder Schlechtes oder auch mal Schlimmes passierte, war es immer gleich wie die Nazis. Es wurde also total überzogen, diese Parallele gezogen. Und Godwin war derjenige, der dann aus diesem Buch von Richard Dawkins von über 300 Seiten diesen Begriff des Memes oder der Memes, also der Ideen, die weiterverbreitet werden, auf das Internet bezogen hat. Er hat es rausgepickt und hat gesagt, diese Tendenz von uns in Diskussionsforen jetzt also diesen schlechten Nazi-Vergleich zu nehmen, das ist wie ein Meme, das ist wie eine reproduzierbare Idee und wir müssen damit aufhören, hat er damals argumentiert. Aber das war der Übersprung aus der Evolutionsbiologie und von der Ideengeschichte bis hin in die Internetgeschichte.
Und eigentlich hat Godwin da gleich auch ein Beispiel für neues Meme gegeben, weil er die Idee aus einem anderen Kontext, nämlich dem Kontext von Richard Dawkins, genommen hat und aufs Internet übertragen hat. Auch das ist eine Form von
Remixing,
was ja permanent passiert und wo wir eben sehen, wie solche Ideen sich weiterentwickeln können. Ich glaube, in der Schnelllebigkeit des heutigen Internets ist das wirklich sehr wellenartig. Das kommt ganz schnell, das geht auch wieder relativ schnell und manche Tools, manche Anwendungen, manche Social Networks sind da besonders geeignet. Also ich denke zum Beispiel gerade so bei den Audio-Memes, über die wir jetzt gesprochen haben und von denen wir ein paar Beispiele gehört haben, ist TikTok natürlich extrem wichtig, weil so eine Duettfunktion oder sowas, gerade bei Sea Shanty, also bei The Wellerman, bei dem Song, sind natürlich super. Also da macht es wirklich Spaß, sich anzugucken, wie toll viele Menschen singen können und dann Harmonien bilden können. Bei dem Song merkt man das halt so und dann entstehen da immer wieder neue Abwandlungen draus, dass dann eine Welle, ja, wie die im Meer, die der Seemann durchqueren muss, durchqueren wir die als eine Phase in unserer kulturellen Entwicklung und dann kommt das Nächste, die Nächste.
Wir verlinken das am besten mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen, das ist wirklich beeindruckend. Und es zeigt uns, wir sind alle Teil der Reproduktion von diesen kulturellen Einheiten, auch im Internet, auch durch Internet-Memes und damit auch Teil der Evolution des Internets.
Und diese Evolution des Internets hat inzwischen hervorgebracht, dass das Remixen eigentlich relativ okay ist. Ja, also was wir, Stichwort ChatGPT im akademischen Bereich, ansonsten als Plagiate verteufeln, das ist hier eigentlich okay, weil man zitiert ja, man macht mehr als zitieren, manchmal nimmt man ganze Teile und verändert nur ein bisschen was am Anfang und am Ende und es ist trotzdem was Neues, was eben als Meme dann sehr erfolgreich sein kann. Und ich erinnere mich dran, ich war 2010 ein Jahr in Boston, in Harvard als Research Fellow und da hatte Lawrence Lessig, der ja auch an der Harvard University lehrt, der hatte ein Buch geschrieben namens Remix. Das war, glaube ich, schon 2008 erschienen. Und das Buch hat er auf den Markt gebracht und hat gesagt, könnt ihr euch alle free downloaden, also steht frei zur Verfügung und könnt ihr remixen. Also auch ein Buch kann eine Vorlage oder ein Teil eines Remix-Prozesses sein, womit Lessig eben beschreiben wollte, dass wir alle in einem kulturellen Flow unterwegs sind und wenig ganz Neues entsteht, aber ganz viel im Remix von Altem trotzdem eine neue Idee sein kann. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, der auch mit dieser Meme-Kultur zusammenhängt.
Um eure kreativen Remix-Ideen jetzt nochmal anzukurbeln und weil es auch so schön war, hören wir uns jetzt einfach nochmal die Memes von vorhin an. Von dem Boom von Vinylplatten haben wir ja sicherlich alle schon gehört in den letzten Jahren. Die sind wieder riesig aufgestiegen. Was uns aber in den letzten Tagen echt überrascht hat, war auch die Nachricht, dass es einen sehr parallelen Boom gibt. Und das ist ein Boom im Feld der physischen Landkarten. Alte Landkarten, also wirklich diese Dinger, die man so entfaltet und dann noch mit dem Finger entlang fährt, die verzeichnen aktuell einen absoluten Aufwärtstrend. Es gibt Händler, die sie jetzt international für wirklich ganz viel Geld, die Vintage-Landkarten sozusagen vertreiben. Und viele Begeisterte, auch anscheinend der jüngeren Generation, die sich das jetzt so eingerahmt an die Wand hängen. Weil Landkarten präsentieren eine womöglich alte Version einer Welt, einer Region, eines Ortes. Aber sie repräsentieren auch noch etwas, was in unserem Leben in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielt. Und das sind Grenzen. Grenzen und wie sie gezogen werden. Deshalb finde ich diesen neuen Trend zu alten physischen Landkarten sehr interessant, warum wir aktuell so darauf erpicht sind, uns diese alten Versionen der Welt anzuschauen.
Es ist ja sogar ein ökonomischer interessanter Trend, weil das Wall Street Journal hat unter anderem darüber berichtet und die tun das natürlich in der Regel, wenn da auch eine ökonomische Entwicklung mit verbunden ist. Das heißt, Händler verdienen richtig Geld mit diesen alten Karten, aber das kann es ja nicht alleine sein. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann gibt es da mehr als so eine kleine Retrowelle bei diesen Karten und ich glaube, das ist richtig. Denn mein Eindruck wäre, wir haben eigentlich gar keinen Grund, warum wir Karten benutzen sollten dieser Art. Also ich meine, ich kann mich daran noch erinnern, ja. Also als ich studiert habe, in Münster angefangen habe zu studieren, da bin ich mit dem Fahrrad immer rumgefahren, war Teil eines Umfrageteams von einem meiner Professoren und da musste ich immer raus in die Vororte, um Leute abends zu befragen. Das war sowieso schon ein Horror. Entweder man wurde nicht reingelassen oder man saß endlos auf dem Sofa und kriegte irgendwelche seltsamen Angebote. Aber auf dem Weg dahin bin ich mit Falkplänen gefahren. Das sind diese origami-artig gefalteten Karten. Wenn man die im strömenden Regen auf dem Fahrrad benutzt, ist das ungefähr so angenehm wie, weiß ich nicht, ist es einfach nur unangenehm.
Und es gibt immer den Moment, wo dann die Karte sozusagen aufhört. Ich erinnere mich an gewisse Urlaubsautofahrten, wo man dann dachte, Moment, wir fahren gerade von der Karte ab.
Hört die Karte immer da auf, wo man gerade ist, war mein Eindruck. Jedenfalls habe ich irgendwann mal einen solchen Wutanfall bekommen im strömenden Regen auf dem Fahrrad, dass ich diesen Falkplan, den ich hatte, in wirklich 100 Teile zerrissen habe. Hat dann auch nicht geholfen beim Weiterkommen. Und heute brauchen wir das ja alles nicht mehr. Also wenn man so anguckt, warum sollten Menschen alte Karten kaufen, dafür gibt es eigentlich keinen Grund, denn alles läuft heute über GPS. Und wenn man sich das statistisch anguckt, in den größten Städten fahren etwa 95% aller Autofahrerinnen und Autofahrer mit Hilfe von GPS. Da ist nichts mehr mit Kartenbenutzung. Was also macht es eigentlich aus, dass diese Karten so interessant werden? Und da ist ein Vorfall, der uns, glaube ich, auf die richtige Spur bringen kann.
Ja, und zwar ist das die Situation, die entstanden ist am 24. Februar vergangenen Jahres, als der jetzige Krieg in der Ukraine, die russische Invasion der Ukraine, wirklich in dynamischen GPS-Karten in Echtzeit zu sehen war. Der wurde dort abgebildet, als ein US-Militärexperte nämlich am Abend des 24. Februars um 3 Uhr nachts auf Google Maps verfolgen konnte, wie zahlreiche Straßen an der russisch-ukrainischen Grenze plötzlich gesperrt waren, sagen wir mal. Es sah auf Google Maps nämlich aus wie ein Stau Und faktisch war es einfach der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine. Und da das eben alles dynamisch in Realtime sofort an Google Maps gefüttert wird, entstand dann da faktisch, sagen wir mal, sehr langsamer Verkehr. Und viele GPS-Systeme dokumentieren ja mittlerweile wirklich live, was früher eben in einem langen Prozess über Jahre hinweg auf Karten erst neu gezeichnet und gedruckt werden musste. Das heißt also auch, die mögliche, vielleicht sogar politische Verschiebung von Grenzen und auch die Darstellung einer Grenzüberschreitung, die wird mittlerweile in vielerlei Hinsicht in Echtzeit dargestellt.
Deshalb ist GPS ja zum Teil auch dann ausgeschaltet worden, weil genau das eben nicht stattfinden sollte. Denn um das mal ein bisschen übertragen zu interpretieren, viele möchten ja auch gar nicht, dass die Grenzen sich verschieben. Also manche möchten das, ne? Die Russen versuchen in die Ukraine einzudringen und ukrainisches Territorium einzunehmen. Und das ist ihnen ja bedauerlicherweise an manchen Stellen auch gelungen. An anderen Stellen haben die ukrainischen Streitkräfte geschafft, sich zu verteidigen, eigenes Gebiet zurückzugewinnen. Also da ist ein Kampf um Grenzen. Und das, was wir gerade mit den Karten beobachten, könnte sein ein Hinweis darauf, dass wir uns wünschen, dass es irgendwo mal wieder klare Grenzen gibt. Weil man hat ein bisschen den Eindruck, dass der Kampf um die Grenze einer ist, der auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie bilde ich eigentlich mich selbst, meine eigene Identität, meine politische Macht, meine Einflussgröße eigentlich ab. Und Karten waren dafür natürlich immer ein total wichtiges Instrument. Auf Karten wurden Kapitulationen niedergelegt, wurden Ergebnisse von Kriegshandlungen niedergelegt.
Auf Karten wurden auch gewisse Länder ganz neu gezeichnet. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe ja unter anderem auch Afrikanistik studiert und es begab sich zu einer Zeit, als die Kolonialmächte faktisch auf einer Serviette, so hat es jedenfalls die Legende, den Kontinent Afrika neu aufgeteilt haben. Deswegen gibt es viele afrikanische Länder, die wahnsinnig gerade Grenzen haben. Die sind ja so sehr wie mit dem Lineal gezogen und das hat natürlich auch zu vielen politischen Unruhen geführt, denn selbstverständlich ist eine Bevölkerung nicht gleich eine Gruppe mit einer Verbindung, nur weil jemand anderes im Prinzip eine Grenze durch sie zieht und eben verschiedene Gruppen einfach so zusammenpfercht oder auch auseinanderzieht. Also es gibt auch sehr arbiträre Grenzen, die gesetzt worden sind, um eine gewisse politische Macht auszudrücken und um vielleicht einen neuen Zustand überhaupt erstmal herzustellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er wirklich originär so entstanden ist.
Afrika, finde ich, ist das extrem auffallend, wenn man auf die Karte schaut. Zum Teil allerdings auch bei den US-Bundesstaaten. Das sieht ja auch so aus. Die sind dann auch zum Teil quasi quadratisch in manchen Teilen, wo du auch genau weißt, hier ist eine politische Entscheidung getroffen worden, die sich in der Karte niederschlägt, was die jeweiligen Grenzen anbetrifft und keine Beobachtung und keine natürliche Entwicklung die Grundlage dieser Grenzziehung gewesen.
Und wir hören mittlerweile durch den Begriff Gerrymandering aus den Vereinigten Staaten, dass eben auch während der Wahlen noch Grenzen neu gezogen werden, sodass also gewisse Votes überhaupt zustande kommen können. Das ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung, dass man da auch wieder in Echtzeit, aber in diesem Fall im politischen Rahmen wirklich die Grenzen einfach neu zieht.
Das finde ich ein super Beispiel, das Gerrymandering, weil man verschiebt dabei ja eigentlich so lange die Grenzen, bis die politischen Mehrheiten dem eigenen Interesse entsprechen. Und das spiegelt so genau, warum Karten und die in Karten niedergelegten Grenzen und dokumentierten Grenzen so wichtig sind, wie nichts anderes.
Ich fand das früher schon sehr beeindruckend, wenn ich mir so Landkarten in meiner Jugend auch an die Wand gehangen habe und ich dann irgendwann realisiert habe, dass es ja immer wieder die gleiche Ländergruppe oder sagen wir mal sogar der gleiche Kontinent im Fokus stand. Ne? Also ich habe keine Landkarte gefunden, die beispielsweise im Zentrum von, sagen wir mal, Australien ausging, sondern die Idee ist immer, nee, Australien ist rechts unten. Und in diesem Fall war es nun mal so, dass, ich würde mal sagen, Europa oft im Zentrum steht. Manchmal, das kann man in den USA jedenfalls oft finden, dann auch natürlich die USA. Aber es ist schon faszinierend, denn selbstverständlich kann man nicht behaupten, dass geografisch gesehen der Globus jetzt irgendwo ein wirkliches Oben und Unten hat. Aus unserer Perspektive selbstverständlich, aber die Erde ist rund. Man glaubt es kaum, aber eine Kugel kann man natürlich auch anders drehen. Also soll heißen, die Karte ist immer im Auge des Betrachters.
Absolut. Und auch die Grenze ist im Auge des Betrachters. Dazu gibt es übrigens, es gibt eine wahnsinnig schöne Rede eines deutsch-amerikanischen Theologen und Philosophen namens Paul Tillich. Der ist auch schon länger tot, aber er hat 1962 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und hat da eine Dankesrede gehalten über das Dasein und Wesen der Grenzen. Und ich habe die mir neulich nochmal durchgelesen, weil ich dieses Thema Grenzen und Grenzüberschreitung insgesamt ganz interessant finde. Und da erklärt Tillich eben das Wesen der Grenze und sagt, eigentlich orientieren wir uns in allem, was wir tun, an Grenzen, die uns zeigen, was auf der einen und auf der anderen Seite ist. Und die Frage ist immer, wo traue ich mich, eine Grenze zu überschreiten? Wo ist es manchmal auch gut, das zu tun, um meinen eigenen Horizont zu erweitern, um meinen eigenen Spielraum zu erweitern? Und wo überschreite ich eine Grenze, um zu provozieren, um meine Macht auszubreiten, zu erweitern und auch andere zu verletzen, andere zurückzudrängen? Dann gibt es ein wahnsinnig schönes Zitat, wo er eben sagt, was Grenzen eigentlich mit Fanatikern machen oder auch was Fanatiker mit Grenzen machen, umgekehrt. Und er sagt, die Aggression des Fanatikers ist die Folge seiner Schwäche, seiner Angst, die eigene Grenze zu überschreiten und seiner Unfähigkeit, das, was er in sich selbst unterdrückt hat, im anderen verwirklicht zu sehen. Ich will jetzt nicht zu wilde Analogien ziehen, aber wenn wir das Zitat auf die Situation Russland-Ukraine beziehen, dann könnte man das 1:1 übersetzen in der Art und Weise, wie Paul Tillich das interpretiert hat, die Grenze, dass Putin eigentlich sozusagen auf die Ukraine schaut, als Eingang zum Westen, auch als Eingang zum demokratischen Raum, nicht autoritären Raum, und dass er die Aggression braucht, um bloß zu bekämpfen, was er in sich selbst als Gefahr seiner selbst sieht und nicht haben will. Das ist, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit, wie man das küchenpsychologisch betrachten könnte.
Ja, und auch wenn es nicht in der Aggression endet, dann hast du ja eben gerade schon beschrieben, dass wir unsere Identität ja auch oft eben an Grenzen entlang definieren. Es gibt viele Dinge, die nur so im Kontrast überhaupt existieren, ne? Also was wäre jetzt der Tag ohne die Nacht oder die Helligkeit ohne das Dunkel? Man kann beinahe sagen, was wäre das Leben ohne den Tod? Also es gibt immer gewisse Grenzen, die den Rest beeinflussen. Und dazu hat der britisch-amerikanische Anthropologe Gregory Bateson ja mal sehr schön gesagt, es gibt Unterschiede, die einen Unterschied machen. Also sprich, es gibt jetzt übertragen auf dieses Thema eben Grenzen, die dann überhaupt erst das Existierende in die Wirklichkeit befördern, die sowieso diese Existenz erst unterstreichen. Also wir brauchen auch für unsere eigene Identität immer erst eine Differenz, die wir herstellen können.
A difference that makes a difference. Ja, das ist ein wirklich toller humanistischer oder auch soziologischer Satz. Ich glaube, wir haben noch einen Unterschied, der einen Unterschied macht in der Russland-Ukraine-Situation, und zwar einen solchen, der auch Deutschland anbetrifft oder vielleicht sogar mehr, die NATO, könnte man sagen, nämlich die Entscheidung, die in der vergangenen Woche getroffen worden ist, jetzt doch Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Und ich finde die Diskussion, die dort stattgefunden hat bei uns in den Medien, in der Öffentlichkeit, finde ich sehr interessant, auch unter dem Aspekt der Grenzüberschreitung, weil als solches ist es ja behandelt worden und trotzdem ist die deutsche Bundesregierung, der deutsche Bundeskanzler zum Teil von einigen wahnsinnig gedrängt worden, diese Entscheidung zu treffen. Und dann gab es den einen Tag, wo plötzlich USA und Deutschland Hand in Hand handelten.
Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine.
Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip. Es geht hier um sehr wirksame Waffensysteme. Und es ist richtig, dass wir diese Waffensysteme niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation bereitstellen.
Ich finde sehr interessant, dass Olaf Scholz hier nochmal gesagt hat, das ist das richtige Prinzip. Denn das ist etwas, wofür er auch von einigen kritisiert wurde, nach dem Motto, er hätte oder auch die gesamte deutsche Bundesregierung hätte in den letzten Monaten immer wieder rote Linien gezogen, Grenzen gezogen, was denn dann ginge an Unterstützung und was nicht. Und er hätte ja jetzt diese Grenze immer nur weiter verschoben. Und die Regierung hat immer wieder betont, dass sie nach Prinzipien, aber nicht sozusagen ultimativen Grenzen handle. Deswegen sehr interessant, dass diese konzertierte Aktion jetzt, um Wladimir Putin eben nach wirklich zahlreichen Überschreitungen eine Grenze aufzuzeigen, wieder auf diesen Begriff der Prinzipien zurückgeht.
Ja, und ich muss ehrlich zugeben, ich fühle mich mit dem Prinzip, was Olaf Scholz da beschreibt, ganz wohl. Ich finde es schon erstaunlich, wie in Teilen der Öffentlichkeit die Diskussion gelaufen ist, nach dem Motto, wir können nicht schnell genug sein, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Man hat ja zwischendurch das Gefühl, wir haben die ganzen Redaktionen voller Hobbygeneräle, die besser wissen, wie das geht. Und da dieses ganze bellizistische Gefasel, was ich da zum Teil gehört habe, das ist mir wirklich auf den Geist gegangen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ein wahnsinniger Wladimir Putin doch mal eine strategische Atomwaffe zum Einsatz bringt. Die Diskussion möchte ich dann mal erleben. Dann waren wir ganz sicher mit allem zu schnell, was wir gemacht haben. Und ich finde, das hätte sicher schneller gehen können. Es wäre sicher auch an vielen Stellen möglich gewesen, anders zu kommunizieren von Seiten der Bundesregierung. Aber das in dieser konzertierten Aktion hinzukriegen, mit Biden und Scholz am selben Tag das Announcement machend, das finde ich ehrlich gesagt richtig so. Und das ist ein ganz klares Signal an Putin, diese Grenze überschreitest du nicht, ohne dass die gesamte NATO bei dir auf der Schwelle steht.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung. Von den Grenzen, die auch mal neu gezogen werden, zu den Grenzen zwischen Menschen und Maschinen. Das sind ja Grenzen, die wir uns immer sehr gerne angucken. Und in der letzten Woche haben wir sie uns einmal auf der Bühne angeguckt.
Und das war für mich eine Grenzüberschreitung, weil ich, glaube ich, tatsächlich noch nie im Düsseldorfer Opernhaus war. Das ist jetzt peinlich zuzugeben, aber es ist so.
Und was hat dich dahin gebracht?
Da hat mich eine Freundin hingebracht, die uns beide nämlich angepiepst hat und gesagt hat, wollt ihr heute Abend mitkommen? Und was wir dann gemacht haben, ist Ja zu sagen. Und dann sind wir tatsächlich ins Opernhaus gegangen, um ein Ballett zu sehen. Ein Ballett namens Coppelia ex Machina. Und das ist ein Ballett zum Verhältnis von Mensch und Maschine, eine Uraufführung übrigens der franko-kanadischen Choreografin Helene Blackburn zur Musik von Anna Sokolowitsch. Und es geht darum, dass eigentlich in einem Ballett, in einem historischen Ballett, neu adaptiert gezeigt wird, wie Menschen sich zu Robotern verwandeln und Roboter sich zu Menschen verwandeln oder immer hin und her? Das haben wir nachher heiß diskutiert und sind eigentlich zu keinem klaren Ergebnis gekommen.
Ja, im Prinzip erlebt man eine gewisse Zukunftsgesellschaft in diesem Stück. Das wird direkt klar durch Kostümen, durch Bewegungen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Und diese Gesellschaft scheint wirklich überhaupt keine Angst vor jeglichem Fortschritt zu haben. Es wirkt wie eine Sci-Fi-Society irgendwie, für die es also relativ selbstverständlich ist, dass die Menschen sich immer mehr in Richtung Maschinen entwickeln. Also um das ein bisschen greifbar zu machen, man sah das beispielsweise an den Bewegungen. Also es war Ballett, aber es war dann doch eine sehr moderne Form des Balletts. Die Bewegungen waren extrem kantig und repetitiv, eher eben wie maschinelle Arme und Beine, dennoch sehr graziös, da es immer noch menschliche Tanzende waren, selbstverständlich. Aber es war irgendwie eine ganz beeindruckende Kombination. Also es war sehr kontrastartig, auf einer Ballettbühne nun diese sehr
industriellen Bewegungen zu sehen, maschinellen Bewegungen.
Aus vielen dieser Bewegungen könnte man übrigens ein super Meme machen, habe ich gerade gedacht.
Warum machen wir das nicht gleich noch kurz? Und
für den Trailer, ja, das machen wir. Sehr gute Idee.
Bisschen Coppelia-Meming.
Ich fand übrigens wirklich schön, ich war total positiv davon überrascht, dieses Bühnenbild. Das war ja ein bisschen sehr industriell, aber ich mochte das sehr, mit so einer aufgespaltenen Spiegelwand, die sich hin und her drehen konnte. Und sehr dunkel zum Teil, dann auch mit Lichteffekten toll gearbeitet, zum Beispiel so riesige leuchtende Balken, die dann in geometrischen Figuren hinter dem einen Tänzer, der dann als erstes als Roboter am Ende des ersten Aktes auf die Bühne kommt. Und das war visuell unheimlich beeindruckend und wahnsinnig ästhetisch.
Und diese Spiegelwand, die du gerade schön beschrieben hast, die war ja auch sofort ein Spiegel fürs Publikum. Ne? Nach dem Motto, eigentlich sehen sie hier etwas, was sie ganz persönlich etwas angeht. Es ist eine Nachahmung von ihnen, liebe Menschen. Und dennoch war eine Lücke in der Wand. Sprich, da kommt noch was. Es kam etwas aus der Dunkelheit hinter der Spiegelung der Gesellschaft. Also es war wirklich visuell extrem thought-provoking. Also es hat unsere Gedanken übrigens auch in der Pause miteinander in einen Wirbel der Diskussion gebracht. Und wir haben ein paar der Publikumsmitglieder auch nach ihren Eindrücken gefragt.
Ich fand es toll, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das Bühnenbild toll, ich fand die Inszenierung toll, ich fand die Musik toll, ganz ehrlich. Ich fand den Tanz toll. Es gab unheimlich starke Bilder.
Und das Motiv Mensch-Maschine, was nehmen Sie da mit?
Also es hat mich angesprochen, ich habe mich gefragt, wie ich mich heute in meinem Leben fühle.
Faszination, Langeweile, Überraschung und zwischendurch hatte ich sogar Tränen in den Augen, weil ich dachte, unglaublich toll.
Wie hat sie gefallen?
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin immer noch total geflasht irgendwie und muss das noch mal ein bisschen einordnen und noch mal ein bisschen verdauen, glaube ich.
Und das Motiv Mensch-Maschine, was sagst du, was nimmst du da mit?
Ein bisschen Grusel davor, was das bedeutet, wenn sich's vermischt oder wenn das eine das andere ablöst.
Von abstrakt über Faszination, Langeweile und Grusel. Also ich kann das schon verstehen. Einmal diesen Grusel, der angesprochen wurde, aber ich fand es auch sehr schön, dass der eine Herr sagte, ich habe mich gefragt, wie es mir in meinem Leben gerade geht.
Das ist eine Frage, die man sich ab und zu mal stellen sollte, nicht nur, wenn man ins Opernhaus geht.
Ja, idealerweise nicht nur nach der Oper, aber ich kann verstehen, dass das in ihm losgetreten wurde, weil wenn du merkst, wie wir eben mit Maschinen verschmelzen, ganz besonders wirklich, ja, beeindruckend fand ich den Moment, als, du hast ihn eben schon kurz erwähnt, als dieser erste Roboter wirklich am Ende des ersten Aktes auf vier Stelzen, also sprich die Arme wie auch die Beine, waren jeweils auf einem riesigen, roboterartigen Stelzengerüst. Und wenn man das dann sieht, wie der sich auch ja nicht mehr menschlich bewegt, sondern es war eine Mischung aus Tier, aus riesigem Wesen, aber eben maschinell betrieben, das kann schon große Fragen aufwerfen. Also wie weit sind wir davon entfernt, das Menschliche mit dem Maschinellen zu verbinden?
Ich habe diese Figur sofort mit einer Spinne assoziiert und wir alle landen irgendwann im allumfassenden Netz der technischen Umgarnung. So, und heute gibt es eine Überraschung von mir für Lea und ich habe sie in eine Frage gekleidet. Die Frage lautet, wie lange könnten wir bei Tageslicht auf dem Mond arbeiten, ohne eine Lampe anschalten zu müssen?
Kommt unser Tageslicht nicht von der Sonne? Hat der Mond Tageslicht von der Sonne? Das ist jetzt sehr interessant. Strahlt der Mond nicht eigentlich nur, weil er von der Sonne angestrahlt wird?
Das ist absolut richtig.
Ja. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie das mit den Planeten und der Reise um sämtliche Kreise war.
Also ich kann dich entlasten.
Ich glaube, wir können wahrscheinlich auf dem Mond die ganze Zeit bei konstantem Licht arbeiten, nehme ich an.
Überall auf dem Mond?
Nee, stimmt. Der ist ja, kann ja nicht gleichzeitig von der gesamten Sonne angestrahlt werden. Kommt drauf an, wo du stehst. Das ist wahrscheinlich wie immer die olle Antwort. It depends. Also es kommt drauf an, wo auf dem Mond wir uns befinden. Wir könnten aber doch wahrscheinlich um den Mond herumkraxeln. Wolltest du im Sitzen arbeiten? Wenn wir im Gehen arbeiten, ich glaube, jetzt habe ich es, wenn wir im Gehen arbeiten und stetig um den Mond mit dem Sonnenlicht herumgehen. Gut, der Mond ist viel zu groß dafür. Ich höre lieber auf. Jetzt bin ich ganz gespannt.
Vielleicht würde man das in einem Leben lang sogar schaffen.
Das hört sich nach einem Leben, welches ich nach einem Opernbesuch dann reflektieren würde und feststellen würde, ich arbeite zu viel.
Das würde ich auch
und
sagen.
Warum wurde ich eigentlich auf den Mond geschossen, wortwörtlich und von wem?
Also, erstmal zur Entlastung. Ich war über das, was ich gefragt habe, über die Antwort auf diese Frage auch irgendwie überrascht. Ich habe, glaube ich, das mal irgendwann in der Schule gemacht.
Wie hatte ich ganz es offensichtlich
total
nicht.
Hatte es total vergessen und habe das gelesen und dachte dann, das ist irgendwie geil. Also der Mond dreht sich nur einmal in 4 Wochen um sich selbst. Mhm. Und das bedeutet, ein Mondtag, also die Dauer von einem Mittag bis zum nächsten Mittag auf dem Mond, dauert 4 Erdenwochen, dauert einen Monat.
Könnte man einen Monat durcharbeiten?
Ja, du könntest also zwei Wochen durcharbeiten, ne? Weil es ist 2 Wochen am Stück hell und dann ist es 2 Wochen am Stück dunkel auf dem Mond.
Ach so, Mittag bis Mittag, sagtest
Mittag
du. Stimmt,
bis Mittag,
ja,
nicht genau.
Der ganze,
Heißt also, du brauchst 2 Wochen kein Licht und 2 Wochen brauchst du dauernd Licht. Hm. Was bedeutet, dass man wahrscheinlich 2 Wochen fröhlich und 2 Wochen depressiv ist, wenn man auf dem Mond leben könnte. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, was würde das für unseren Schlafrhythmus bedeuten? Würde der Körper sich dann so anpassen, dass wir 2 Wochen am Stück wach sind und 2 Wochen am Stück schlafen? Oder wie
wäre
das? Ich
mir vorstellen. Es gibt ja Lebewesen, wie zum Beispiel meine liebe Schildkröte Rudi, die Winterschlaf hält. Und Rudi wird dann einmal gebadet und mit Vaseline eingecremt. Ja, Schildkrötenpanzer brauchen extrem viel Pflege. Und dann schläft er 3 bis 4 Monate. Und von daher glaube ich kann das aber mit Rudi auch sonst mal abklären. Ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich darauf einstellen könnten. Das wie so ein Winterschlaf, ein Mondschlaf.
Ein Mondschlaf.
Zweiwöchiger Mondschlaf.
Ich bin erstens neidisch auf Rudi um den Winterschlaf. Aber ich glaube, trotzdem so in meinem Gefühl käme mir trotzdem der Erdenwechsel innerhalb von 24 Stunden mehr zu Pass. 2 Wochen im Dunkeln sitzen, oh, das ist schon irgendwie schwierig, ne? Vor allem, weil es da nicht nur dunkel ist, sondern es ist auch saukalt. Denn der Mond hat keine Atmosphäre. Und wenn es da dunkel ist, also auf der dunklen Seite des Mondes,
the ganz dark side of Buchtitel, the Moon,
genau,
oder auch ein Songtitel,
ist es minus 160 Grad Celsius.
Das klingt wie unsere Kältesauna.
Das ist noch schlimmer als die Kältesauna und das 2 Wochen am Stück, nicht nur drei Minuten. Und wenn es auf dem Mond hell ist, dann ist es 130 Grad Celsius warm.
Ach du meine Güte.
Also entweder du schmilzt oder du erfrierst. Und zwar sofort.
Das klingt nach Klimawandelvorhersagen.
Klingt auch
nach der Erde leider.
Keine geile Idee, alle Menschen da oben hochzuschießen.
Das sag mal Elon Musk und Konsorten.
Dem sagen wir eigentlich jetzt jede Woche was.
Ja.
Gut.
Eigentlich ist das hier nur für dich, Elon.
Das war unser Shift Happens Podcast. Wenn ihr Anmerkungen, Ideen, Wünsche habt, schreibt sie uns. Wir freuen uns drauf und greifen es auf.
Und wenn ihr zum Thema ChatGPT noch mehr wissen wollt oder aber auch mal diskutieren wollt, dann laden wir euch ein zu einer Ada Community Session. Das wird ein virtuelles Live-Erlebnis, wo ihr alle dran teilnehmen könnt. Und zwar am 2. März. Schaut einfach auf unseren Ada-Kanälen. Dort werden euch unsere Ada-Kollegen Finn Blug und Lea Beiermann mehr über die Grundlagen hinter ChatGPT verraten und werden auch zur Diskussion aufrufen. Am 2. März auf allen Ada-Kanälen.
Bis nächste Woche. Shift Happens.